Jordan B. Peterson, Beyond Order, Jenseits der Ordnung, 12 weitere Regeln für das Leben, gelesen von Frank Streichfuß und Heiner Lenz.
Angenommen, du bist eher chaotisch. Du hast Großes vor und sowohl Talente als auch Ideen. Aber irgendwie fehlt Struktur. Du suchst dir Hilfe und bringst Ordnung in dein Leben. Das funktioniert so gut, dass du immer neue Bereiche deines Alltags reglementierst. Doch irgendwann ist kein Platz mehr für Spontanität. Kein Raum für Ausbrüche, Dummheiten und die Schönheit trivialer Freuden. Was nun? Das Beispiel illustriert, was Jordan Peterson mit seinem Buch erreichen will. Es basiert auf dem durchaus kontroversen Vorgänger 12 Rules for Life, in dem der Autor der Gesellschaft fehlende individuelle Verantwortung attestiert. Die Menschen sollten lernen, Verantwortung für ihr eigenes Chaos zu übernehmen. Diese Blinks erinnern uns daran, dass Ordnung nur die halbe Miete ist. Was wir wirklich brauchen, ist Balance, die Fähigkeit, flexibel zu tänzeln, zwischen Anpassung und Freiheit, zwischen Tradition und Innovation, zwischen Ordnung und Chaos. Zur Erinnerung: Diese Blinks spiegeln ausschließlich die Argumente und Ansichten des Autors wider. Petersens Regeln mögen vereinzelt anstößige Elemente haben. Sie enthalten dennoch viele scharfsinnige Gedanken, die dir mit dem richtigen Bewusstsein Gleichgewicht für den Drahtseilakt des Lebens geben.
Blink Nummer 1: Konventionen sind cooler, als du denkst.
Sigmund Freud und Carl Gustav Jung gelten zu Recht als Pioniere der Tiefenpsychologie. Ihr psychologisches Strukturmodell lieferte wichtige Einblicke in die Psyche des Individuums. Ihnen zufolge wirken im Bewusstsein jedes Menschen mächtige psychologische Kräfte, die sie als Es, Ich und Über-Ich bezeichnen. Diese Kräfte stehen, grob gesagt, für unsere niederen Triebe, unsere persönliche Identität und unser Wissen um soziale Normen. Und das Zusammenspiel dieser Kräfte bestimmt unsere geistige Verfassung. Doch es gibt ein Problem. Dieses Modell ist unvollständig. Es konzentriert sich zu sehr auf die Innenperspektive und vernachlässigt all die externen Faktoren, die deinen mentalen Zustand ebenfalls enorm beeinflussen können. Dinge wie deinen sozialen Status, deinen Bildungshintergrund und deine Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg. Wir können es uns nicht leisten, unsere Psyche isoliert von diesen Faktoren zu analysieren, denn niemand denkt, fühlt oder entwickelt sich allein. Wir sind und bleiben soziale Wesen und die Strukturen unseres Miteinanders sind essentiell für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Die Welt um uns herum ist komplex, chaotisch und voller Möglichkeiten. Genau das macht es so schwer, Entscheidungen zu treffen, eigene Werte zu definieren und sich im Leben zurechtzufinden. Deshalb orientieren wir uns an externen Wegweisern. Wir bitten Freunde und Angehörige um Rat und folgen den Anweisungen von Bildungseinrichtungen und staatlichen Institutionen. Wir entwickeln ein Gespür für soziale Codes und Normen, um herauszufinden, wie wir uns in welchen Situationen verhalten sollen. Der Bezug auf diese externen Kräfte macht die Welt ein Stück weit weniger komplex. Er hilft uns, optimale Überlebensstrategien zu entwickeln. Nimm folgendes Beispiel: Jeder Mensch braucht Nahrung und Obdach, um zu überleben. Theoretisch gäbe es unzählige Möglichkeiten, diese essentiellen Bedürfnisse zu erfüllen. Du könntest eine Holzhütte im Wald bauen oder die Lebensmittel deiner Nachbarn klauen. Aber der Blick auf die Gesetze und Konventionen der Gesellschaft zeigt dir, was die meisten Menschen tun. Sie haben einen Beruf, verdienen Geld und bezahlen für Essen und Wohnraum. So weisen dir die sozialen Normen den gängigsten Lebensweg. Du beginnst von klein auf, diese sozialen Wegweiser zu lesen. Von da an erwirbst du stetig neue Fähigkeiten und Erkenntnisse, die du zu deinem eigenen Lebenskompass zusammenfügst. Du lernst, was die Welt als wertvoll erachtet, wie du Probleme löst und welche Verhaltensweisen dir und anderen Menschen nützen. Außerdem entwickelst du ein Gespür für die Unzulänglichkeiten der sozialen Normen und dafür, wann du sie hinterfragen oder gar brechen musst.
Darum lautet die erste Regel wie folgt:
mache soziale Einrichtungen oder gestalterisches Wirken nicht gedankenlos schlecht.
Unsere westliche Welt neigt dazu, die Individualisierung für den Königsweg zu Glück und Erfolg zu stilisieren. Aber in Wirklichkeit lernen und profitieren wir unser Leben lang von sozialen Normen. Halte dich an diese Erkenntnis und du wirst es privat wie beruflich weit bringen. Im nächsten Blink erhältst du dazu weitere nützliche Tipps.
Blink Nummer 2. Du kannst sein, wer du willst.
Lange vor der Entstehung der modernen Wissenschaften gab es eine antike naturphilosophische Lehre namens Alchemie. Die Alchemisten erforschten die Eigenschaften der natürlichen Stoffe und ihrer Reaktionen. Sie entwickelten komplexe Rezepte, um Substanzen zu transformieren und einfache in hochwertige Stoffe zu verwandeln. Ein zentraler Bestandteil dieser Vorgänge war die sogenannte Materia prima. Dieser angenommene Urstoff war den Alchemisten zufolge der ursprüngliche Baustein aller Dinge im Kosmos. Mit der richtigen Technik, so der Glaube, konnte man diesen Urstoff in jede beliebige Substanz transformieren, von Blei über Gold bis zu organischem Leben selbst. Die Vorstellungen der Alchemisten mögen heute esoterisch anmuten, doch sie enthalten durchaus einen Funken Weisheit. Denn dein Leben ist in vieler Hinsicht eine Materia prima. Du selbst steckst voller Möglichkeiten. Mit einer klaren Vision und disziplinierter Hingabe kannst du dich in jede beliebige Form deines Selbst verwandeln. Es ist doch so, in der Tierwelt gibt es wenig Spielraum für individuellen Wandel. Jede neue Generation von Delfinen oder Schimpansen verhält sich größtenteils genauso wie alle Delfine und Schimpansen davor. Aber wir Menschen können, Kraft unseres Bewusstseins, jederzeit neue Wege beschreiten. Wir sind kreativ genug, um die Welt um uns herum nach unserer Vorstellung zu formen. Wir besitzen die Vorstellungskraft, um komplett neue Lebensentwürfe zu schaffen. Solche Neuerfindungen sind natürlich nicht immer leicht. Wer etwas Neues schafft, muss sich oft gegen Gefahren, Widerstände und Chaos behaupten, um Bestehendes neu zu ordnen. Dieses Muster ist so alt, dass es schon im antiken babylonischen Mythos um die Figur des Marduk verhandelt wurde. Im Weltschöpfungsmythos Enuma Elish sind diverse Gottheiten in einen brutalen Götterkampf verwickelt. Ihr Ringen stürzt die ursprüngliche Welt ins Chaos, bis sich ein besonders weiser und mächtiger Gott namens Marduk über die Streitsüchtigen stellt. Er hat eine klare Vision. Er glaubt an die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Also besiegt er seine brutalsten Widersacher und etabliert eine neue Hierarchie im göttlichen Pantheon. Erst von diesem Moment an ist die Welt bereit für ein neues Zeitalter und die Schöpfung des Menschen. Der Vergleich zu antiken Göttern mag ambitioniert klingen, aber auch du kannst dein Leben neu gestalten. Finde eine Vision, die dich begeistert. Das kann der Wunsch sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Kunst zu schaffen oder ein dringendes wissenschaftliches Problem zu lösen. Und dann stell dich den chaotischen psychologischen Kräften, die dich davon abhalten. Was hemmt dich? Die Angst vorm Scheitern oder fehlende Selbstbeherrschung? Lass dich nicht von diesen Kräften unterkriegen. Halte eisern an deinen Zielen fest. Mit der Zeit wirst du lernen, die widerspenstigen Kräfte zu bändigen. Und dann bist du der Held deiner eigenen Geschichte.
Die zweite Regel lautet: Stell dir vor, wer du sein könntest und arbeite dann zielstrebig darauf hin.
Es klingt abgedroschen, aber du hast im Leben mehr Gestaltungsfreiheit, als du denkst. Du musst aber nicht gleich alles umwälzen, um glücklich zu sein. Im nächsten Blink geht es um den Teufel im Detail.
Blink Nummer 3. Schlucke nie deinen Unmut runter.
Del Roberts, der Schwiegervater des Autors, war allseits für sein unerschütterlich ruhiges Gemüt bekannt. Er beschwerte sich nicht einmal bei Schicksalsschlägen wie gesundheitlichen Problemen oder dem Tod von Angehörigen. Er verlor nie die Fassung, außer einmal. Del kam jeden Mittag nach Hause, wo ihm seine Frau stets ein selbstgemachtes Sandwich auf einem Porzellantellerchen servierte. 20 Jahre lang schien Del völlig mit dem Ritual zufrieden. Aber dann, eines Tages, schlug er völlig unvermittelt mit der Faust auf den Tisch und brüllte: »Ich hasse es, von diesen winzigen Tellern zu essen!« Dieser untypische Wutausbruch war merkwürdig und ulkig zugleich. Aber er illustriert eine wichtige Weisheit. Wenn dir etwas wiederholt nicht passt, dann mach den Mund auf. Denn selbst die kleinsten Ärgernisse können sich auf Dauer zu großen Problemen verwachsen. Machen wir uns nichts vor. Du wirst im Leben viele kleine Irritationen, Ungerechtigkeiten und Unannehmlichkeiten erfahren. Es gilt weiterhin als Tugend, über solche lästigen Nebensächlichkeiten hinwegsehen zu können. Und das auch zu Recht. Aber wenn dich etwas immer und immer wieder ärgert, wird es auf Dauer zu einem großen Problem, egal wie klein es anfangs war. Darum musst du wiederkehrende Ärgernisse möglichst früh adressieren, auch wenn das kurzfristig zu Konflikten führt. Der Fall einer Klientin des Autors liefert dafür ein anschauliches Beispiel. Die Frau war unglücklich in ihrer Ehe und wollte ihrem Unmut auf den Grund gehen. Nach ein paar Sitzungen war klar, was los war. Ihr Mann sammelte leidenschaftlich gerne Pop-Art der 1960er und 1970er Jahre. Sie selbst mochte die Gegenstände nicht, wollte ihrem Mann aber nicht sein Hobby absprechen. Im Laufe der Jahre füllte sich ihr Haus mit Objekten, die sie hässlich fand und hasste. Doch sie litt im Stillen, statt das Problem anzusprechen. Und irgendwann war es zu spät, seine Marotten zu ändern. Sie stritten und ließen sich schließlich scheiden. Das Deko-Problem erscheint vielleicht oberflächlich, aber es enthält das Grundrezept vieler verborgener Lebenskonflikte. Möglicherweise verschließt auch du die Augen vor latenten Beziehungsproblemen oder ungesunden Denk- und Verhaltensmustern. Wir neigen dazu, diese unangenehmen Gefühle zu verdrängen, denn das ist einfacher, als sie anzunehmen und wirklich etwas ändern zu müssen. Das Problem ist nur, dass sie früher oder später immer aus dem Nebel auftauchen.
Darum lautet die dritte Regel: Verstecke Unerwünschtes auf keinen Fall im Nebel.
Warte nicht, bis sich dein Unmut gewaltsam Bahn bricht, sondern geh proaktiv mit deinen Gefühlen um. Beobachte sie, finde heraus, welche Momente sich falsch anfühlen und versuche direkt zu reagieren. Ja, die Konfrontation wird kurz unbequem, aber sie erspart dir auf lange Sicht ein viel größeres Chaos.
Blink Nummer 4. Verantwortung macht reif und glücklich.
Die Geschichte von Peter Pan zählt bis heute zu den weltweit populärsten Kindermärchen. Aber was macht diesen fliegenden Bengel so beliebt? Nun, er lebt in einem aufregenden Fantasieland. Er kann fliegen und er wird nie erwachsen. Das heißt, dass er niemals wirklich für irgendwas Verantwortung übernehmen muss. Er lebt also den Traum eines jeden Kindes. Sein Widersacher, Captain Hook, ist das diametrale Gegenstück. Er ist streng, autoritär und lebt in permanenter Todesangst. Er wird ja tatsächlich von einem toten Krokodil verfolgt. Kurzum, Hook steht für all die negativen Klischees des tristen Erwachsenenlebens. Aber Peter Pan ist und bleibt eine fiktive Figur. Wer seinen Lebensstil als Erwachsener verfolgt, wirkt lächerlich und bedauernswert. Heißt das, uns bleibt nur Hook als Referenz? Wohl kaum. Auch er ist eine überzeichnete Karikatur. Was wir wirklich brauchen, ist eine ausgewogene Balance zwischen Freiheit und Verantwortung. Als Kind bist du pures Potenzial. Du könntest jeden Weg einschlagen, jeden Traum verfolgen und werden, wer du willst. Du hast buchstäblich noch das ganze Leben vor dir. Mit fortschreitendem Alter reduziert sich dieses unbegrenzte Potenzial auf die von dir geformten Charakterzüge und Gewohnheiten. Aber dieser Wandel ist nicht per se schlecht. Es ist okay, mit 20 offen und ziellos durchs Leben zu treiben. Doch mit 40 kann die Planlosigkeit ein wenig traurig wirken. Dieser reife Prozess führt unter anderem dazu, dass du sukzessive mehr Verantwortung übernimmst. Dabei besonders wichtig ist jene für dein eigenes Wohlbefinden. Das bedeutet, dass du Entscheidungen triffst, die sowohl deinem aktuellen als auch deinem zukünftigen Selbst gut tun. Langes Ausschlafen zum Beispiel mag die Bedürfnisse deines gegenwärtigen Selbst bedienen. Doch dein zukünftiges Selbst profitiert deutlich mehr davon, wenn du früher aufstehst, einem Hobby nachgehst und neue Fähigkeiten erlernst. Solche Kompromisse sind mitunter unangenehm. Sie zwängen dir im Hier und Jetzt Strukturen und Disziplin auf, wo du dir eigentlich Freiheit und Muße wünschst. Aber die Akzeptanz für genau diese Art von Einschränkungen gibt dem Leben Sinn. Brettspiele sind dafür das beste Beispiel. Beim Schach gibt es strenge Regeln für sämtliche Züge. Und genau diese Regeln machen es zu einem erfüllenden, sinn- und anspruchsvollen Spiel.
Das führt uns zur vierten Regel. Beachte, dass Möglichkeiten schlummern, wo Verantwortung abgelehnt wurde.
Oder einfacher, hab keine Angst vor Verantwortung. Kümmere dich um dich und deine Mitmenschen. Suche in der Arbeit oder deiner Gemeinde nach Aufgaben, bei denen dringend Unterstützung gebraucht wird. Und übernimm sie selbst. Diese zusätzlichen Aufgaben können sich wie eine Bürde anfühlen, aber es wird dich mit tiefer Genugtuung erfüllen, ihre positive Wirkung zu sehen. Dein Engagement wird mit der Anerkennung deiner Mitmenschen belohnt.
Blink Nummer 5. Schütze deine persönlichen Werte.
Stell dir vor, du arbeitest für einen großen multinationalen Konzern. Eines Tages erfährst du per Rundmail, dass im Zeichen politischer und kultureller Sensibilität bestimmte Worte aus dem betriebsinternen Sprachgebrauch verbannt werden. Du gehst die Liste durch und findest persönlich keine der Formulierungen problematisch. Also denkst du, das muss ein Fehler sein. Aber zu deinem Entsetzen sind deine Kollegen von der Initiative begeistert. Sie schlagen sogar noch weitere Begriffe vor, die ihnen despektierlich, dir aber nicht im geringsten anstößig erscheinen. Was auch immer wir von dem Beispiel und der Reaktion halten, genauso erging es einer Klientin des Autors. Sie versuchte anfangs, sich an die neuen Regeln zu halten, beschloss aber letztlich, das Unternehmen zu verlassen. Sie wollte sich lieber einen neuen Arbeitgeber suchen, statt sich einem Wertesystem zu unterwerfen, das sie nicht vertreten konnte. Der Autor sieht den Fall seiner Klientin als Beispiel dafür, dass man seinen eigenen Prinzipien treu bleiben sollte. Seine Argumentation lautet wie folgt. In Shakespeares berühmtem Stück Hamlet rät die Figur des Polonius seinem Sohn, sei dir selber treu. Dieser Rat ist teuer und weise, in der Realität aber manchmal schwer zu befolgen. Denn die Welt verlangt uns mitunter Taten ab, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und manchmal sind wir aufgrund der Umstände oder fehlenden Selbstvertrauens gezwungen, wieder unsere Überzeugungen zu handeln. Doch der Verrat an der eigenen Moralvorstellung ist gefährlich, und zwar sowohl für dich als auch für die Gesellschaft. Warum? Weil du mit deinen Werten einen Teil deiner Persönlichkeit verleugnest. Das kann zu kognitiven Dissonanzen und emotionalem Distress führen. Und wenn sich nun jeder derart selbst zensierte, statt für sich einzustehen, dann ließe das den Skrupellosen und Korrupten Raum, die Gesellschaft nach Belieben zu verleiten. Wie also reagierst du, wenn du Anweisungen erhältst, die du aus voller Überzeugung ablehnst? Eine Möglichkeit wäre, den Befehl zu verweigern. Diese Rebellion führt unweigerlich zum Chaos, also wappne dich für den Konflikt. Stärke deine Position, indem du ausreichend Ressourcen reservierst. Sammle Zeit und Kraft für einen zähen Kampf und stelle sicher, dass du über genügend Wissen und Autorität verfügst, um deine Position zu verteidigen. Natürlich ist derartiger Ungehorsam oft mit schweren sozialen Sanktionen belegt. Deshalb kommt der offene Widerstand nicht immer als Option in Frage. In diesem Falle wahrst du deine Integrität, indem du das sinkende Schiff erhobenen Hauptes verlässt. Das mag sich zunächst wie eine Kapitulation anfühlen, aber so kannst du ein neues Umfeld finden, in dem deine Ideale Anerkennung finden. Das macht dich auf lange Sicht glücklicher und erfolgreicher.
So lautet Petersens fünfte Regel: Tu nichts, was du verabscheust.
Im nächsten Blink tauchen wir sogar noch tiefer in die Materie problematischer Wertesysteme ein. Wir werden sehen, wie du dich gegenüber Ideologien positionieren sollst.
Blink Nummer 6. Hüte dich vor ideologischen Weltbildern.
Nach der Veröffentlichung seines Vorgängerbuchs 12 Rules for Life begab sich Peterson auf Lesereise in Nordamerika und Europa. Er referierte in Hörsälen und Theatern über Philosophie, Psychoanalyse und die versteckten Botschaften der Volkskultur. Aber egal wo er auftrat, schien ein Thema das Publikum ganz besonders zu fesseln: die persönliche Verantwortung, also der Gedanke, dass wir selbst für unser Glück zuständig sind. Anfangs war Peterson irritiert. Warum waren besonders junge Menschen gerade von dieser Idee begeistert? Die Vorstellung konnte für sie doch nicht derart neu sein, oder? Aber nach zahllosen Einzelgesprächen begriff er, dass es tatsächlich so war. Viele der Besucher waren es gewohnt, all ihre Probleme auf externe Kräfte zurückzuführen. Man hatte ihnen ihr Leben lang eingebläut, dass nicht sie selbst, sondern äußere Einflüsse schuld an ihrem Unglück waren. Darum hatten sie nie gelernt, die Verantwortung für ihre Unzufriedenheit bei sich selbst zu suchen. Der Autor vergleicht dieses Narrativ mit einer Ideologie und rät, wir sollten uns stets vor ideologischen Dogmen hüten. Besonders vor denen, die komplexe Sachverhalte auf einfache Antworten reduzieren. Erst wenn wir solche Ideologien überwinden, können wir uns frei entfalten. Viele der jungen Besucher von Petersens Lesungen kamen zu der erlösenden Erkenntnis, dass sie ihre Sicht auf die Welt und ihr Wohlbefinden selbst verändern konnten. Ende des 19. Jahrhunderts erklärte Friedrich Nietzsche Gott für tot. Damit meinte er, dass der Vormarsch von Modernismus und Aufklärung die jüdisch-christlichen Werte erodierte, die für ihn das Fundament der westlichen Zivilisation darstellten. Ohne diese traditionellen Werte würde der Gesellschaft die Orientierung fehlen. Die Menschen würden früher oder später neue Wertesysteme schaffen, um das religiöse Vakuum zu füllen. Nietzsche sollte Recht behalten. Im 20. Jahrhundert wurden etliche neue Ideologien geboren, von denen sich jedoch viele als manipulativ und zerstörerisch entpuppten. Diese Theorien reduzierten das Leid der Welt auf vage und abstrakte Probleme und kolportierten krude, hoffnungslos vereinfachte und mitunter gewalttätige Lösungen. Der Nationalsozialismus verklärte pseudobiologische Unterschiede zur Wurzel aller sozialen Missstände. Sein Lösungsvorschlag bestand in der brutalen Ausrottung unerwünschter Gesellschaftsgruppen und mündete schnurstracks im bislang verheerendsten Krieg der Weltgeschichte. Nach Ansicht des Autors zirkulieren auch heute unzählige mehr oder weniger virulente Ideologien. Manche von ihnen kommen philanthrop daher, aber sie alle haben denselben Konstruktionsfehler. Sie reduzieren die komplexen Konflikte der Gesellschaft auf vereinfachte Probleme. Sie suchen konkrete, angreifbare Schuldenböcke wie ökonomische Klassenunterschiede, Sexismus oder Machthierarchien. Petersen zufolge führt der Glaube an solche Ideologien zu feindseligen Ressentiments. Diese Ressentiments sind gefährlich, weil sie die Menschen von der freien Entfaltung ihres eigenen Potenzials abhalten. Sie schüren Wut auf Menschen, die erfolgreicher sind. Ressentiments geißeln die Leistungen dieser Menschen als unrechtmäßig oder als Raubbau an den Chancen anderer. Das wiederum schürt eine Opfermentalität bei jenen, die sich benachteiligt fühlen. Sie klammern sich an diese Verbitterung, statt selbst etwas an ihrer Situation zu verändern.
Wir rekapitulieren die sechste Regel: Gib alle Ideologien auf.
Achte darauf, ideologische Weltanschauungen kritisch zu hinterfragen. Nur so kannst du frei und mündig leben.
Link Nummer 7. Erreiche deine Ziele durch Willensstärke.
Stell dir vor, du hältst ein Stück Kohle in der Hand. Du siehst nicht mehr als einen pechschwarzen, schmuddeligen und spröden Klumpen. Aber hunderte Kilometer unter der Erdoberfläche bringen hohe Temperaturen und Druck Erstaunliches zustande. Die Kohlenstoffatome ordnen sich zu einer geometrischen Struktur mit kristalliner Konsistenz. Und auf einmal wird stinknormale Kohle zu einem edlen Diamanten. Diamanten besitzen ganz besondere physikalische Eigenschaften. Ihre kubische Kristallstruktur macht sie außergewöhnlich robust und langlebig. Und die glitzernde, reflektierende Oberfläche verleiht ihnen einen herrlichen Glanz. Beide Eigenschaften erklären, warum Diamanten in nahezu allen Kulturen einen hohen materiellen und symbolischen Wert haben. Doch in letzter Instanz ergibt sich dieser Wert durch den hohen geologischen Energieaufwand. Die Natur investiert eine Menge Ressourcen, um seltene und hochwertige Edelsteine zu produzieren. Oder anders ausgedrückt, die harte Arbeit zahlt sich aus. Wir wissen, dass dieses Prinzip auch für uns Menschen gilt. Wir wissen aber auch, dass harte Arbeit manchmal schwer von der Hand geht. Denk nur daran, wie schnell wir Vorsätze wie Fitnesspläne aufgeben, vor allem an Tagen, an denen wir lieber auf der Couch fläzen möchten. Den Grund für die Kluft zwischen Anspruch und Realität bilden tiefenpsychologische Impulse. Psychoanalytikern zufolge werden diese Impulse von unserem S gesteuert. Dieser Teil der Psyche kontrolliert unsere körperlichen Triebe und ungestümen Emotionen wie Wut und Angst. Er drängt immer wieder auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung. Wenn diese Kräfte dein Ich-Bewusstsein überschreiben, wird es schwer, motiviert zu bleiben. Dein S ist also ständig dabei, deine intellektuellen Anstrengungen zu sabotieren. Aber die gute Nachricht lautet, du kannst ihm widerstehen. Du kannst seine flatterhaften Kräfte bändigen, indem du fest an deinem konkreten Ziel festhältst. Das wiederum setzt eine positive Dynamik in Gang, die dein Belohnungssystem befeuert. Peterson machte diese Erfahrung während seiner Promotion an der McGill University in Montreal. Er und seine Mitdoktoranden verbrachten etliche Stunden mit Fachlektüre, komplizierten Aufsätzen und nervtötender Bürokratie. Doch je härter sie arbeiteten, desto besser kamen sie voran. Die Disziplin steigerte ihre akademischen und sozialen Fähigkeiten. Sie half ihnen, sich mental besser zu organisieren. Und der stete Fortschritt belohnte sie mit Stolz und Zufriedenheit.
So lautet die 7. Regel: Arbeite so hart wie du kannst an mindestens einer Sache und schau, was passiert.
Petersens eigenes Beispiel zeigt, wie du deine psychischen Kräfte produktiv nutzt, wenn du sie mit Willenskraft auf ein konkretes Ziel lenkst. Ja, dein S wird immer wieder Gefühle wie Frust, Angst oder Wut gegensteuern. Aber Übung macht wirklich den Meister. Du wirst lernen, auch deine animalischen Kräfte auf deine Arbeit zu lenken.
Blink Nummer 8. Umgib dich mit Schönheit.
Die Büros der University of Toronto sind ein Trauerspiel. Die Räume sind kalt, unpersönlich und mit grellem Neonlicht durchflutet. Sie bieten eine triste Kulisse für das akademische Tagwerk, ganz zu schweigen von einer 30-jährigen Uni-Karriere. Also beschloss Peterson, sein Büro aufzuhübschen. Zwar vereitelte ein sturer Verwaltungsbeamter seine ursprünglichen Pläne, die Wände mit warmen Holzpaneelen zu beplanken, aber alles andere setzte er um. Er strich die Wände, tapezierte sie in lebendigen Farben und installierte sogar eine abgehängte Zwischendecke mit verzierten Kupferplatten. Die Renovierung verlieh dem Raum eine derart persönliche und einladende Atmosphäre, dass selbst die zuvor so dekoskeptische Verwaltung anfing, ihn stolz den Besuchern zu zeigen. Peterson hatte sich mit seinem ästhetischen Vorstoß aus dem Fenster gelehnt, aber das Wagnis hatte sich gelohnt. In 12 Rules for Life hatte der Autor die Bedeutung von Hygiene und Ordnung betont. Die Idee war einfach: Die Verantwortung für die Reinlichkeit deiner physischen Umgebung ist die ideale Voraussetzung dafür, dass du auch den Rest deines Lebens im Griff hast. Doch der allzu engstirnige Fokus auf penible Ordnung verkennt die Bedeutung einer weiteren wichtigen Dimension deines Lebens, die der Schönheit. Die bildende Kunst und andere ästhetische Disziplinen sind zentrale Bestandteile unserer Kultur. Ein einzelnes Gemälde kann wichtige Botschaften vermitteln, zur Selbstreflexion einladen und die Betrachter in spirituelle Ekstase versetzen. Du musst nur das Publikum berühmter Galerien beobachten. Dort stehen die Menschen wie in Trance vor jahrhundertealten Meisterwerken. Sie brauchen keine kunsthistorische Ausbildung, um sich von der Schönheit der Kunst überwältigen zu lassen. Je älter wir werden, desto leichter verlieren wir den Sinn für Schönheit. Wir werden so abgestumpft oder gierig, dass uns der Blick für all die Wunder um uns herum abhanden kommt. Peterson bemerkte bei Spaziergängen mit seinen Kindern, wie schnell sich diese für die einfachsten Dinge interessierten. Die Wertschätzung für die Kunst ist ein guter Weg, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit von Neuem zu entfachen. Dabei ist Kunst mehr als dekorativer Müßiggang. Die Auseinandersetzung mit provokativen und aussagekräftigen Werken kann dir neue Sichtweisen eröffnen. Denken wir nur an die frühen Arbeiten von Impressionisten wie Degas oder Monet. Am Anfang weigerte sich der renommierte Salon de Paris, ihre Werke auszustellen. Aber die Künstler hielten an ihrer Vision fest und irgendwann erkannten die Menschen die Schönheit ihrer Arbeiten. Das heißt, dass sich auch dein Blick für neue ästhetische Formen öffnen kann. Also werde nicht träge, sondern versuche immer, dich mit Schönheit zu umgeben.
Damit wären wir bei Regel Nummer 8. Versuche, ein Zimmer in deinem Zuhause so schön wie möglich zu gestalten.
Schönheit ist gut für die Seele. Also tu dir selbst einen Gefallen und gestalte deine Umgebung ästhetisch ansprechend, selbst wenn es nur ein einzelnes Zimmer ist.
Blink Nummer 9. Schmerzhafte Erinnerungen sind wichtige Lektionen.
Stell dir folgendes Szenario vor. Es ist weit nach Mitternacht und du liegst in deinem Bett. Aber statt tief zu schlafen, bist du hellwach. Denn dein Kopfkino spielt die ganz großen Klassiker. Einen wilden Zusammenschnitt deiner besonders schmerzhaften Erinnerungen. Du erinnerst dich daran, wie du geliebte Menschen verletzt hast, daran, wie du andere belogen und hintergangen hast, oder aber du denkst daran, wie du selbst verletzt wurdest. Dann rekapitulierst du all die Male, in denen du dich betrogen, enttäuscht oder ausgeschlossen fühltest. Du fragst dich womöglich, warum spielt mir mein Verstand immer wieder solche schmerzhaften Erinnerungen vor? Was soll diese perfide Tortur? Es mag sich manchmal tatsächlich wie Folter anfühlen, aber das ist nicht der Grund dafür, dass dein Gehirn all diese Erinnerungen abspeichert. In Wirklichkeit geht es darum, dieselben Fehler nicht noch einmal zu begehen. Unser westliches Zeitverständnis ist linear. Für uns kennt das Leben oft nur eine Richtung, vorwärts. Wir wollen uns verändern, verbessern und irgendwo ankommen. Darum neigen wir dazu, besonders die unangenehmen Aspekte der Vergangenheit zu verdrängen. Das kann dazu führen, dass wir traumatische Erinnerungen jahrzehntelang in unserem Unterbewusstsein vergraben. Aber nicht nur, dass wir uns dadurch die Chance nehmen, diese Verletzungen auszuheilen. Wir verpassen auch die Gelegenheit, von ihnen zu lernen. Denn wir können am Schmerz der Vergangenheit wachsen. Das gilt besonders für Kindheitserinnerungen. Die kindliche Weltvorstellung ist unvollständig. Sie setzt sich nur aus den gröbsten und einfachsten Bausteinen zusammen. Denk nur daran, wie Kinder Häuser malen. Als zweidimensionale Frontansichten ohne Räumlichkeit oder Details. Dagegen können Erwachsene Gebäude auch ohne künstlerisches Talent wesentlich realistischer darstellen. Und dasselbe Prinzip gilt für unsere Erinnerungen. Deine jahrelang weggesperrten Kindheitserinnerungen sind unvollständig. Darum lohnt es sich, sie als Erwachsener erneut zu untersuchen. Genau das gelang einer Klientin des Autors. Sie wurde als Kleinkind von einem anderen Kind misshandelt. In der Therapie beschrieb sie die Erfahrung anfangs aus ihrer kindlichen Perspektive. Aber dann konnte sie das Trauma aus ihrer Erwachsenensichtweise beurteilen. Sie erkannte, dass ihr Peiniger ebenfalls nur ein Kind gewesen war und seine Impulse nicht vollständig kontrollieren konnte. Diese Einsicht half ihr, das Trauma endlich zu überwinden.
Die 9. Regel lautet daher: Wenn alte Erinnerungen dich noch immer quälen, schreib sie mit Sorgfalt vollständig nieder.
Lass nicht zu, dass dich deine schmerzhaften Erinnerungen immer wieder von Neuem lähmen. Übernimm die Kontrolle, setz dich mit ihnen auseinander, notiere sie so ausführlich, wie du kannst. Das wird dir helfen, deine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Und irgendwann wirst du eine Moral aus jeder dieser Geschichten ziehen und wichtige Lektionen für die Zukunft lernen.
Blink Nummer 10. Glückliche Liebe ist kein Zufall.
Jede Therapeutin kennt das Schauspiel. Ein Paar kommt zur ersten Sitzung und beide sind unglücklich. Mal fühlt sich der eine vernachlässigt und verkannt, mal verhält sich der andere auffällig und ausweichend. So oder so sind beide unzufrieden. Dann irgendwann kommt die Frage: Wann wart ihr das letzte Mal zusammen aus? Das ist meist länger her, als sich die Paare erinnern. Also schlägt die Therapeutin ein Date vor. Das Paar beherzigt den Ratschlag und verbringt, wenig überraschend, einen grauenhaften Abend. Sie versuchen es erneut und fühlen sich ein weiteres Mal unwohl. Aber manche Paare probieren es immer und immer wieder. Und nach 10, 20 oder 100 Versuchen passiert etwas Unerwartetes, etwas Lustiges oder Schönes. Und auf einmal finden beide wieder zueinander. Keine dauerhafte Beziehung bleibt durch Zufall glücklich. Im Gegenteil. Damit eine Beziehung über viele Jahre intim, liebevoll und leidenschaftlich sein kann, müssen beide Partner ihren Beitrag leisten. Es gibt ein skandinavisches Hochzeitsritual, bei dem das Brautpaar während des Ringtauschs eine brennende Kerze zwischen sich hält. Die Flamme repräsentiert die Ideale einer Ehe. Werte wie Liebe, Treue und beidseitige Hingabe. Das gemeinsame Halten der Kerze steht dafür, dass sich die Liebenden gemeinsam als Einheit zu diesen Werten bekennen. Somit ist das Ritual eine schöne Metapher dafür, wie eine glückliche Beziehung funktioniert. So unromantisch es klingt, Beziehungspflege ist Arbeit. Im Kern geht es um die Bereitschaft, die Bedingungen der Liebe immer wieder aufs Neue zu verhandeln. Jeder Partner muss sich regelmäßig Zeit nehmen, um sich über seine Bedürfnisse und Wünsche klar zu werden. Dann muss er sie dem anderen klar und deutlich kommunizieren. Kein Paar ist wie das andere und jeder von uns ist einzigartig. Genau darum müssen Paare ihr gemeinsames Leben so gestalten, dass beide glücklich sind. Es braucht großes Vertrauen, einem Menschen seine intimsten Wünsche anzuvertrauen. Das klappt nur, wenn beide Partner immer wieder Stück für Stück die Konditionen der Beziehung verhandeln. Manchmal geht es dabei ans emotional Eingemachte, manchmal nur um triviale Arrangements. Wer übernimmt welche Haushaltsaufgaben? Wer kann sich wann um seine Karriere kümmern? Welche Werte wollen beide den Kindern mitgeben? Für manche Paare liefern traditionelle Geschlechterrollen die beste Entscheidungsgrundlage, während andere auf offenere Modelle und längere Verhandlungen setzen. So oder so, ein ehrlicher und sorgfältiger Austausch über die gegenseitigen Erwartungen ist auf Dauer das beste Rezept für eine harmonische Beziehung.
Damit sind wir bei Regel Nummer 10. Plane und taktiere mit Bedacht, um die Romantik in deiner Beziehung aufrechtzuerhalten.
Es ist eine romantische Vorstellung, dass wahre Liebe von alleine läuft. Dass ihr auch nach vielen Jahren immer wieder spontan übereinander herfallt. Aber wenn ihr die Romantik ganz dem Zufall überlasst, wird's schwer. Nehmt euch stattdessen ganz bewusst Zeit für körperliche Intimität, selbst wenn ihr es wie einen Termin für ein Meeting einplant. Das mag sich anfangs etwas förmlich anfühlen, aber die Verbindung, die ihr auf diese Weise pflegt, ist dadurch nicht weniger ehrlich.
Blink Nummer 11. Wähle das richtige Narrativ für deine Weltanschauung.
Erinnere dich an deine Kindheit, daran, wie dich deine Eltern oder Bezugspersonen ins Bett brachten und dir, wenn du Glück hattest, etwas zum Einschlafen vorlasen. Und was genau lasen sie dir vor? Sperrige Wörterbucheinträge oder Auszüge aus dem Periodensystem? Natürlich nicht. Sie lasen dir Geschichten vor, Märchen, Fabeln und andere fiktive Erzählungen. Der Mensch erzählt seit Jahrtausenden Geschichten, um sich die Welt zu erklären. Und natürlich transportieren Fabeln und Märchen auch immer gewisse Moralvorstellungen und soziale Normen, die wir unseren Kindern mitgeben. Selbst als Erwachsene nutzen wir ständig Narrative, um uns einen Reim auf die Welt zu machen. Unsere Gedankenwelt ist voller Figuren, Schauplätze, Spannungsbögen, Konflikte und Konklusionen. Die Geschichten, die wir uns erzählen, prägen unser Denken und Handeln. Umso wichtiger ist es, dass wir die richtigen Narrative verwenden. Oder anders ausgedrückt, wir müssen uns vor Erzählungen hüten, die uns verbittert, hinterhältig und überheblich machen. Wenn wir die Welt also als Narrativ erleben, wer sind dann die Figuren? Nun, wenn wir die kulturellen Unterschiede und Besonderheiten ausblenden, bleiben nur ein paar fundamentale Charaktere. Einer davon ist die Natur. Sie symbolisiert die Dualität aus Chaos und Möglichkeit. Die Natur erscheint in unseren Geschichten sowohl als böse und zerstörerische Königin, als auch als fürsorgliche und liebevolle gute Fee. Die nächste Figur ist die Kultur, die sowohl Sicherheit als auch Tyrannei verkörpert. Ihre archetypischen Darstellungen sind der weise König, der mutig und gescheit für seine Untertanen sorgt, und der autoritäre Tyrann, der nichts als Macht und Kontrolle im Sinn hat. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur bewegen sich die Figuren des Helden und seines Gegenspielers. Ersterer ist pflichtbewusst, gerecht und gutherzig, letzterer verbittert, verabscheuungswürdig und verschlagen. So verrückt es klingt, dieses narrative Grundgerüst bestimmt deine Weltwahrnehmung. Du arbeitest unterbewusst mit diesen Archetypen, um dir das Leben zu erklären. Und je nachdem, wie du dir diese Geschichten erzählst, begreifst du dich als Held oder Gegenspieler. Wer sich zu sehr auf böse Königinnen und gierige Tyrannen konzentriert, also auf vermeintlich ungerechte Kämpfe und Bürden, der wird schnell verbittert. Und verbitterte Menschen stellen sich über die Sozialmoral. Sie würden notfalls lügen, betrügen und täuschen, um ans Ziel zu kommen. Wenn sie damit durchkommen, fühlen sie sich mächtiger als der Rest der Gesellschaft. Und diese Arroganz ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Ein gesünderes Narrativ spricht allen Figuren gleich viel Macht zu. Ja, die Natur ist manchmal grausam, aber sie schanzt dir mitunter auch Chancen und glückliche Fügungen zu. Ja, es gibt gemeine Tyrannen, aber es gibt auch weise Könige, die die Gesellschaft auf eine Art lenken, die auch dir zum Vorteil gereicht. Eine solche Sicht auf die Welt gibt beidem Raum, der Willkür und Unberechenbarkeit des Lebens und deiner eigenen Verantwortung für deine ganz persönliche Rolle in der Geschichte.
Das führt uns zur 11. Regel. Lass nicht zu, dass du verbittert, betrügerisch oder arrogant wirst.
Du siehst, was die großen Narrative mit deiner Sicht auf die Welt gemein haben. Also entscheide dich für die richtige Erzählstruktur. Wähle eine ehrliche und gerechte Anschauung.
Blink Nummer 12. Ohne Schatten kein Licht.
Es gibt eine Bibelstelle, die das Leiden Jesu Christi besonders eindringlich schildert. Der Heiland hängt am Kreuz und blickt dem sicheren Tod ins Auge. Und während er den Qualen seiner Exekution erliegt, richtet er den Kopf gen Himmel und ruft: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser letzte verzweifelte Ausbruch stellt uns vor die Frage: Wenn selbst eine heilige Figur wie Jesus im Leid die Hoffnung verliert, wie soll dann der Rest von uns dem unvermeidbaren Schmerz des Daseins standhalten? Keiner von uns ist vor Verlust und Unglück gefeit. Also warum tun wir uns das alles an? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Aber eine Strategie besteht darin, zu erkennen, dass sich das Gute und das Böse die Waage halten. Ohne Schatten kein Licht. Die tiefsten Täler des Lebens existieren nur, weil daneben die höchsten Gipfel aufragen. Psychologen wissen, dass Menschen auf unterschiedliche Weise mit ihrem Leid fertig werden. Du kannst praktische Lösungen finden, indem du dein Verhalten oder äußere Umstände änderst. Wenn das Leid unvermeidbar ist, kannst du ihm mit mentaler Stärke trotzen. Du kannst dich auf deine innere Kraft stützen oder an einer höheren Berufung festhalten. Mitarbeiter in der Palliativmedizin sind dafür ein tolles Beispiel. Sie stehen bei der Pflege ihrer Patienten täglich mit dem Tod in Kontakt und nutzen beide Strategien, um damit klarzukommen. Und trotzdem kann das Leid der Welt so gewaltig und allgegenwärtig wirken, dass man jede Hoffnung verliert. Ein Beispiel für eine derart verzweifelte Weltanschauung ist die Philosophie des sogenannten Antinatalismus. Seinen Anhängern um den südafrikanischen Philosophen David Benatar zufolge ist das Leben so qualvoll, dass es unmoralisch wäre, es seinen Kindern aufzuzwingen. Und eine ähnliche Überzeugung liegt im Kerngedanken des Suizids. Wenn das Leben so unerträglich schmerzvoll ist, warum soll ich das Elend dann nicht einfach überspringen? Aber das Leid ist nur die eine Seite der kosmischen Medaille. Leid kann nicht ohne sein Gegenstück existieren, das Glück, die Freude und Dankbarkeit. Eine Trennung schmerzt nur deshalb, weil dir die Beziehung vorher Wärme und Nähe gegeben hat. Der Verlust eines geliebten Menschen tut so weh, weil dieser zuvor Liebe und Trost gespendet hat. Selbst wenn ihr eine schwierige Beziehung hattet, erinnert dich der Tod daran, dass dieser Mensch auch gute Seiten hatte.
Damit sind wir bei der letzten Regel. Sei trotz der eigenen Leiden dankbar.
Denk an diese Regel, wenn du das nächste Mal durch schwere Zeiten gehst. Erinnere dich daran, warum das Leid zwangsweise Teil des Lebens ist. Sei dankbar für die Lektionen, die es dir erteilt. Versuche nicht verbittert zu werden, sondern die guten Seiten des Lebens umso stärker wertzuschätzen und die Freuden des Lebens mit anderen zu teilen.
Das war unser Intensivkurs Lebensbalance zu dem Buch Beyond Order, Jenseits der Ordnung von Jordan Peterson. Wir stellen uns zum Abschluss erneut die Frage: Wie findest du in dieser komplexen Welt das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos? Der Kern der Antwort ist simpel, indem du erkennst, dass das Leben von beiden Kräften bestimmt wird. Fang damit an, tradierte Werte nicht pauschal abzulehnen. Höre dir an, was ältere Angehörige oder Zeitgenossen zu sagen haben. Sei bereit, von ihrer Weisheit zu lernen. Bewahr dir aber auch immer einen wachen und kritischen Blick. Steh für deine Werte ein, lass die Menschen um dich früh genug wissen, wenn dich etwas stört. Hinterfrage auffällig einfache Dogmen und Ideologien. Übernimm Verantwortung für dein Verhalten und deine Gedanken, lass aber auch immer Platz für Spontanität und Überraschung. Sei offen für Neues, umgib dich mit Kunst und schönen Dingen. Gönne dir hin und wieder bewussten Müßiggang, halte aber auch ganz diszipliniert an den Zielen fest, die dir wirklich wichtig sind. Kontrolliere aufmerksam, welche Geschichten du dir über die Welt erzählst und mach dich nicht zum Opfer in deinem Narrativ. Erinnere dich stets daran, dass sich das Leben nicht gegen dich oder irgendwen verschwört, sondern immer beides ist. Leid und Glück, Schatten und Licht, Chaos und Ordnung. Wir hoffen jedenfalls, wir konnten dir ein paar kluge und kritische Denkanstöße mitgeben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.